Kurznachrichten. Am Telefon auf Radio Marabu und in der kleinen Audiodatei freue ich mich zu begrüßen Rainer Braun, den Friedensaktivisten. Rainer, sei gegrüßt.
Hallo.
Es ist ja wieder viel passiert seit unserem letzten Gespräch und du bist auch auf einer sehr langen Reise gewesen. Du warst ja in Asien im Urlaub gewesen, mehrere Monate, und die Rückreise war ruckelig. Ich bitte dich mal um deine Erlebnisse.
Du, ruckelig ist ja eigentlich der falsche Begriff. Es war eine Rückreise, die gekennzeichnet ist durch den Krieg.
Ja.
Der Krieg hat ca. 200.000 Menschen stranden lassen. In den Golfregionen, aber auch alle, die in Asien im Urlaub oder dienstlich und sonst was waren. Es sind 12.000 Flüge gecancelt worden in den ersten 2,5 Tagen. Und diese Menschen waren irgendwo und konnten nicht zurück. Und wir sind auch davon betroffen gewesen. Wir hatten noch ein bisschen Glück. Wir waren in Bangkok und sind dann eben, ja, mit ein bisschen Mühen noch einen Flug zu bekommen, der auch noch natürlich dann deutlich teurer war, über China nach Budapest geflogen und von da mit dem Zug zurückgefahren. Jeder, der ein bisschen rechnen kann, weiß, wie viel das ungefähr dauert. Und von daher waren wir dann fast 2 Tage auf dem Rückweg. Aber das hat den Urlaub nicht geschadet. Es zeigt nur, was Krieg bedeutet und was dieses unsägliche Geschwätz bei uns. Wir müssen kriegstüchtig, kriegsfähig, und Kriege gehören ja eigentlich fast schon dazu, was das für Menschen bedeutet. Und das ist uns nochmal eine heilsame Lehre gewesen, immer daran zu denken, dass die zugespitzte internationale Situation ganz schnell ganz persönliche Auswirkungen haben kann, die man, wenn man da drin betroffen ist, möglichst gerne vermieden hätte. Nicht nur unter finanziellen Gesichtspunkten, sondern auch unter Nervengesichtspunkten, unter Anstrengungen und eben, weil es weder ein Urlaub noch eine Dienstreise oder eine Kongressreise angenehmer macht, wenn es so ist. Ich rede jetzt noch nicht über die ökonomischen Auswirkungen, die genau das hat. Da ist die Straße von Hormuz, da wird nichts mehr transportiert, da steigen die Ölpreise gigantisch und da profitieren natürlich auch einige ganz wenige davon. Also es ist ja nun offensichtlich, dass die Ölkonzerne, obwohl noch genug Öl vorhanden ist, das gespeichert worden ist, dramatisch von ihre Preise erhöhen. 2 Euro ist ja nun gar nichts mehr fürs Benzin. Und diese Superprofiteure, das zeigt, also ich muss es mal sagen, da zeigt der Kapitalismus nochmal sein ganz brutales Gesicht. Da wird einfach kassiert, was geht. Und dass Millionen Menschen davon betroffen sind, bei Gas und bei Öl, das ist dann relativ uninteressant. Und was sagt unser Außenminister? Jeder ist selber verantwortlich, wenn er reist. Diesen dummen Spruch hat er Gott sei Dank nicht durchhalten können. Aber sie haben ja gerade in Baden-Württemberg auch die entsprechende Quittung für ihre Wahl bekommen. Und zwar alle beide, sowohl die CDU als auch die SPD. Das ist, glaube ich, auch völlig notwendig, diese Regierung abzustrafen, wo es nur irgend geht, die uns in eine immer noch weitere verheerende Situation bringt.
Dann fassen wir gleich nochmal Baden-Württemberg ins Auge. Wir zeichnen auf 18.37 Uhr am Sonntag, dem 8. März 2026, dem Internationalen Frauentag. Grüßen alle Frauen, und am Montag wird das gleich auch ausgestrahlt, ganz frisch und ganz aktuell. Was sagst du zu Baden-Württemberg?
Also ich sag mal, erstmal zwischen CDU und Grünen ist ja der Unterschied nur minimal in Baden-Württemberg.
Ja, es ist ein Lager fast, ja.
Ja, ich sag mal, was mich klammerheimlich freut, nicht politisch, aber klammerheimlich, ist natürlich, dass die CDU ihr Ziel nicht erreicht hat und die SPD abgestraft worden ist. Das ist die richtige Konsequenz für eine Bundespolitik, die unterirdisch ist. Anders kann man sie ja gar nicht mehr bezeichnen. Die an jedem Punkt, wo sie irgendwas versuchen, diametral den Interessen der Menschen widerspricht, und diese gigantische Hochrüstung und dieses Kriegsgerede ist ja wirklich unausstehlich. Also von daher ist das gut. Ich bedauere ein bisschen, muss ich sagen, dass die Linke nicht reingekommen ist. Aber ich muss auch sagen, auch da hält sich mein Bedauern in Grenzen, wenn ich bestimmte Äußerungen von bestimmten führenden linken Politikern zum Irankrieg sehe, kriege ich auch das Gruseln. Also von daher haben sie auch ein bisschen selber Schuld. Opposition sieht auch anders aus. Also von daher, leider ändert es politisch grundsätzlich nichts in diesem Lande, aber es zeigt, dass die Menschen mit dieser Regierung nichts mehr anzufangen wissen. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass diese Koalition möglichst schnell platzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach bestimmten Äußerungen von Herrn Merz ist eigentlich der Rücktritt dieses Bundeskanzlers überfällig.
Zum Iran kommen wir gleich. Was sagst du zur FDP? Die sieht die 5% ja scheinbar jetzt von unten.
Also, ich habe schon, jetzt bin ich mal ein bisschen arrogant, ich habe mir schon 1982 gewünscht, nachdem sie die sozialliberale Koalition verlassen hat, dass diese Partei endlich mal untergeht. Ich habe 40 Jahre damit leben müssen, dass sie immer wieder sich hochgerabbelt hat. Vielleicht ist es jetzt endlich mal Schluss mit diesen. Man braucht sie nicht. Der rechtsradikale Partei, Teil dieser Partei ist gut aufgehoben bei der AfD, der ein bisschen mehr nicht alles vergessen hat, kann zur SPD oder zur CDU gehen. Die ist wirklich überflüssig, die ist historisch überflüssig und scheinbar scheint es auch der Wähler zu merken und dann hoffen wir mal, dass sie in diesem Jahr bei allen Landtagswahlen ein entsprechendes Ergebnis bekommt, dass sie überall rausfliegt.
Das könnte jetzt tatsächlich passieren. Du hast gerade das Jahr 1982 angesprochen. Anfang der 80er Jahre warst du mitorganisierend bei den Großdemonstrationen gegen die Bewaffnung mit Pershing in Deutschland, Bonner Hofgarten. Du bist also eine Legende in der Friedensbewegung. Und ich glaube, sagen zu können, dass die letzten Jahre, wir sprechen ja hier auch schon einige Zeit regelmäßig miteinander, nicht einfach für die Friedensbewegten waren. Und viele Menschen haben sich sicherlich Hoffnungen gemacht auf Donald Trump in den letzten Jahren, du glaube ich nicht. Bei mir hielt sich das Ganze auch in Grenzen, aber ich weiß oder wir wissen zumindest auch, in den USA wurde er von vielen Menschen gewählt, die sich Frieden gewünscht haben und einige seiner wichtigsten Unterstützer, wie Tucker Carlson zum Beispiel, die man jetzt auch je nachdem unterschiedlich bewerten kann, haben zumindest für Frieden agitiert. Jetzt haben wir diesen großen Konflikt im Iran, vor dem ich auch seit einiger Zeit hier in diesem Format gewarnt habe. Aber ja, wie ist deine erste Einschätzung als Friedensaktivist?
Also ich kann nur sagen, dieser Krieg ist wieder einer der ganz grausamen Kriege, wie jeder Krieg grausam ist. Und es bleibt die Aufgabe für alle Humanisten mitzuhelfen, dass dieser Krieg oder auch alle anderen, die zurzeit stattfinden, so schnell wie möglich beendet werden. Wir dürfen darüber den Ukraine-Krieg nicht vergessen. Aber dieser Krieg muss auch wegen den leidenden Menschen im Iran beendet werden und er ist völkerrechtswidrig von Grund auf, auch wenn diese Bundesregierung verzweifelt versucht, sich herauszuwinden mit meiner Sicht nach wirklich schamlosen Begründungen, die alle überhaupt kein Argument haben. Ein Überfall auf ein anderes Land ist ein Völkerrechtsbruch und die Doppelmoral dieser Bundesregierung ist ja nochmal deutlich geworden. Man müsste jetzt die gleichen Sanktionen, die man gegen Russland verhängt haben, gegen die USA und gegen Israel verhängen. Das wäre die logische Konsequenz, wenn man wenigstens halbwegs glaubwürdig bleiben möchte. Das macht man natürlich nicht. Stattdessen wanzt man sich, wie was der Bundeskanzler bei der USA an und versucht, als Juniorpartner noch ein bisschen was davon abzusahnen. Also mir gruselt bei dieser Politik. Sie ist grundsätzlich saumäßig gefährlich, weil die Dynamik, die von diesen Kriegen in dieser Region ausgeht, kann auch zu einem Weltbrand führen. Und das ist angesichts auch des Ukraine-Krieges, angesichts der gesamten Konfrontations- und Zuspielspolitik der NATO, ein Ritt auf der Rasierklinge, den wir dort machen. Und ich denke, dass wir nicht nur als Friedensbewegung, sondern alle, die nicht vergessen haben, was Krieg bedeutet. Und Krieg ist kein Computerspiel, sondern Krieg ist das, was Schriftsteller, Remarque, im Westen nichts Neues, Brecht, Böll, in vielen Farben grausam beschrieben haben. So ist Krieg. Und deswegen müssen wir, glaube ich, alles tun, um diesen Krieg zu stoppen, um Trump in die Arme zu fallen. Es ist der 8. militärische Übergriff dieses US-Präsidenten. Und es ist Zeit, dass es eine weltweite Friedensfront gibt, die diesen wirklich Kriegstreiber, der eine neue neoimperialistische US-Dominanz erreichen will, in die Arme fällt. Er ist hemmungslos. Völkerrecht, hat er ja selbst gesagt, ist das, was ihn nur interessiert, wenn es seiner Moral entspricht, dass wir versuchen müssen, in einem ganz komplizierten Prozess, das ist wirklich nicht einfach, die Bewegung aufzubauen für den Frieden hier in allen Ländern. Ich freue mich über jede Protestaktion. Ich sehe mit großem Interesse die Proteste in den USA gegen den Krieg. Ich habe mich gefreut über die Demonstration, die heute in Frankfurt war Und ich bin sicher, es wird noch weitere geben. Und es ist ja schon das Stichwort gefallen, die Ostermärsche sind sicher einer der nächsten Höhepunkte für die Friedensbewegung. Aber wir stehen als Friedensbewegung, das sage ich, glaube ich, bei jedem Interview, ich sage es aber heute wieder, wir stehen erst am Anfang und müssen wirklich viel, viel breiter, viel, viel mehr werden. Wir müssen die Menschen, alle, die ein humanistisches Gefühl haben, jetzt wirklich gewinnen, mit uns auf die Straße zu gehen, um diese kriegerischen Aggressionen zu beenden.
Auf der Straße waren ja die Schüler gegen eine Wehrpflicht. Wie ordnest du das ein?
Toll. Also wir haben doch immer gesagt, diese Jugend ist zu nichts zu gebrauchen, die fallen außer zu Konsum und zum Einkaufen. Ich finde, dass die jungen Menschen sich geradezu mutig wehren, von Repressionen schon jetzt verfolgt werden. Jeder dieser 50 oder 55.000, die auf die Straße gegangen sind, sind ein tolles Zeichen. Aber auch, ich will auch nochmal sagen, auch das ist erst ein Anfang. Ich habe mich jetzt mal sachkundig gemacht. Wir haben in Deutschland ca. 11,2 Millionen Schülerinnen und Schüler. Dann wird die Zahl 50.000 auch ein bisschen relativiert. Aber nochmal, es ist toll, ein Anfang. Wir müssen alle tun, um diesen Schülerinnen und Schülern den Rücken zu stärken, ihnen Mut zu machen, mit ihnen gemeinsam vorzugehen. Und die nächsten Proteste sind am 8. Mai. Mal gucken, vielleicht werden es am 8. Mai 100.000. Und dann kriegen wir eine Schüler- und Jugendbewegung hin, die wir ewig schon nicht mehr gehabt haben und die uns dann auch wiederum erinnern kann, dass die Friedensbewegung der 80er Jahre eine Schüler- und Studenten- und eine Jugendbewegung im Kern war. Und vielleicht können wir ja daran ein bisschen anknüpfen und ausgehend von den 50.000, die jetzt protestiert haben, wieder eine richtig tolle Bewegung entwickeln.
Ich will nochmal zurückgehen auf den Iran. Was meinst du denn, wie sich das militärisch entwickelt? Wir sehen jetzt schon nach der ersten Woche, nach den ersten paar Tagen, dass es, ich verwende jetzt mal einen von den Ramones verwendeten Begriff Blitzkrieg, wohl nicht so recht geben wird. Man rechnet jetzt schon hoch auf 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen. Also das scheint nicht so zu laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Man hat ja auch den geistigen Führer des Iran umgebracht, was manche Kommentatoren dazu bewegt, einen Vergleich zu ziehen, als würde man bei uns den Papst umbringen. Was meinst du, kann denn das jetzt mal unabhängig von der politischen Wertung überhaupt von Erfolg gekrönt sein? Der Iran ist ja ein riesiges Land mit fast 100 Millionen Menschen.
Ich würde gerne als allererstes sagen, dass ich allen Informationen zum Iran-Krieg sehr, sehr skeptisch gegenüberstehe.
Ja.
Da wird verschwiegen, da wird vertuscht, da wird gelogen und heruntergespielt. Kommt sofort die Antwort, natürlich besonders beim Iran. Jawohl, ich glaube auch nicht, dass der Iran die Wahrheit über diesen Krieg sagt. Aber ganz offensichtlich ist, dass das, was wir in unseren Medien hören, mit der Realität des Krieges kaum etwas zu tun hat. Die Opferzahlen von Israel und der USA sind deutlich höher als bisher zugegeben. Das wird ja nochmal schon deutlich, dass dieses Krankenhaus in Ramstein oder in Landshut jetzt benutzt wird, nicht mehr genutzt werden kann für junge Mütter und für Kinder, sondern nur noch für so Soldaten benutzt werden kann, weil es zu klein ist.
Das habe ich heute berichtet, ja, auf jeden Fall, sehr interessant. Ja,
also da gibt es viele, viele Indizien, dass die Opferzahlen der Aggressoren deutlich höher liegen. Es kommt dazu, dass das, was jetzt geschieht, ja eine große Zerstörung der gesamten Region beinhaltet, vor allen Dingen auf der Straße von Hormuz und ähnliches. Ich glaube nicht an einem, ich habe nie an einem kurzfristigen Krieg geglaubt, weil ein solches Land mit 100 Millionen Menschen, mit der Größe, der Dynamik, aber auch den Erfahrungen, sich gegen Aggressoren zu verteidigen, ist nicht in kurzer Zeit zu besiegen. Das ist auch eine Illusion. Und Trumps Ankündigung, möglicherweise mit Bodentruppen reinzugehen, dann kann ich nur sagen, das soll er mal machen. Der Vietnamkrieg wird ihn dann vielleicht doch noch irgendwann wieder einholen, in Erinnerung rufen. Also ich gehe mal davon, ich hoffe, um es mal positiv zu formulieren, dass in der nächsten Woche die Friedensbemühungen, die es ja von verschiedenen Seiten gibt, nicht nur von Seiten des Papstes, sondern auch von Seiten Russland und Chinas, und auch von Seiten der Vereinigten der islamischen Länder, dass diese Friedensbemühungen doch erfolgreicher werden und zu einem Waffenstillstand führen. Der muss so schnell wie möglich kommen, weil die Opferzahlen sind gigantisch. Und darauf setze ich ein bisschen. Da kommt natürlich dann dazu, dass es sowas wie Mangel an Munition, Abnutzungserscheinungen, Nachdenken über die Verluste, Überlegungen, wie man eine neue Strategie entwickelt. All das kann ja Prozesse und Verhandlungselemente befördern. Und ich glaube, dass wir alles tun müssen, diese Elemente der Diplomatie, der Verhandlungen zu fördern und zu unterstützen, um diesen wirklich barbarischen Krieg, der an mindestens 4 oder 5 Fronten geführt wird, an diesen Krieg auch wirklich zu beenden.
Da ist auf jeden Fall Unterstützung nötig. Russland und China hast du schon erwähnt. Wie schätzt du deren Rolle ein?
Also man muss natürlich, ich gehe von Geostrategie aus.
Ja.
Und Politik ist Interessenspolitik und hat mit Moral ganz wenig zu tun. Beide Länder wissen, dass sie gucken müssen, dass sie nicht überziehen. Es ist aber offensichtlich, dass wohl Russland Iran infrastrukturell mit Satelliteninformationen und Geheimdienstinformationen unterstützt. China hält sich meiner Sicht nach sehr bedeckt, um seine diplomatischen Kanäle zu nutzen und spielen zu lassen. Sie versuchen vieles, aber die Weltordnung ist in ihrer Dynamik so, wie sie zurzeit ist. Und da ist eben das Losbrechen von Kriegen durch eine der Großmächte nach wie vor leider eine potenzielle Möglichkeit, die nicht ausgeschlossen ist und die dann eben zu diesen Verwerfungen führt, die dann wieder ganz schwer zu korrigieren sind. Das ist leider in dieser geostrategischen Umbruchssituation hin zu einer multipolaren Welt, die aber auch noch weit von uns weg ist. Ist das Instrument Krieg für den, der glaubt, er kann damit was gewinnen? Und das gilt besonders für die USA, die am allermeisten zu verlieren haben, nämlich ihre Hegemonie in dieser Welt. Immer noch ein Instrument, das sie einsetzen wird. Und das ist auch von anderen Großmächten ganz schwer zu stoppen, wenn man nicht Rahmenbedingungen dafür schafft, indem man diese Aggressionsmacht USA und Israel in diesem Falle weltweit so weit isoliert und auch militärisch so weit schwächt, dass sie zu einem Kompromiss in Richtung Frieden gezwungen sind.
Das führt mich zwingend zur letzten Frage. Wie stark siehst du die BRICS unter Druck?
Ich glaube, diese Frage kann man noch gar nicht beantworten. BRICS lebt davon, dass es die Konsenspunkte, die sie haben, nach vorne bringt. Die sind im Handelsbereich, die sind im Finanzbereich, die sind in den ökonomischen Bereichen. BRICS lebt auch davon, dass sie die Differenzen, die sie zwischen sich haben, vernünftig austrägt, und zwar zivil. BRICS kann noch nicht mehr. BRICS ist keine Allianz. BRICS ist kein Bündnis. BRICS ist ein Zusammenschluss von Staaten, die dort zusammenarbeiten, wo sie Interessen haben. Wir sollten aufhören, BRICS zu überhöhen. BRICS ist ganz wichtig, aber BRICS ist noch nicht der Ansatz der neuen multipolaren Welt. Das wäre eine völlige Überhöhung. Und von daher ist BRICS zurzeit in einer ganz schwierigen Situation, wo ganz viele der BRICS-Staaten aus ihrer Interessenslage heraus, also Indien ist das beste Beispiel dafür, auch lavieren in diesen Fragen. Und ich kann nur sagen, lasst BRICS das weiter voranbringen, wo sie Gemeinsamkeiten haben. Lasst BRICS überlegen, wie sie in eine friedenspolitische Rolle spielen können. Aber bitte lasst BRICS noch nicht zu dem Superheilmittel einer neuen multipolaren Welt werden. Oder das ist es nicht und das wird es auch die nächsten Jahre noch nicht werden.
Für den Frieden, Friedensaktivist Rainer Braun, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir.
Gerne, bis dann.
Eingeladen zur täglichen Tötungsmesse, unverminderte Angriffe im Iran. Auch dieser feuert Raketen Richtung Israel. Hisbollah-Miliz meldet weitere Kämpfer. Die USA ziehen Botschaftspersonal ab. Bahrain meldet Verletzte nach Drohnenangriff. Katar bemüht sich weiter um Diplomatie. Der Ölpreis schießt über die Marke von 100 US-Dollar. Die G7 beraten über die Freigabe von Öl-Notreserven. ARD-Korrespondent Torben Bürgers meint, Bodentruppen würde Donald Trump nicht mehr ausschließen. CGTN, die chinesische Nachrichtenagentur, berichtet, die iranische Expertenversammlung trifft Entscheidung über den neuen obersten Führer. Mojtaba Khamenei, Sohn des Ali Khamenei. Feierlichkeiten gab es. Donald Trump lehnt diesen ab. Sein Vater wurde am 28. Februar in Teheran ermordet, auch dessen Frau. Mojtaba gilt seit langem als einflussreich. Mit 18 trat er der Revolutionsgarde bei. Steve Witkoff berichtete, er habe persönlich Kontakt zu Moskau aufgenommen, nachdrücklich darum gebeten, keine Geheimdienstinformationen an den Iran weiterzugeben. Im Kreml wurde betont, dass Russland keine Hilfsersuchen aus Teheran erhalten habe.
Die Beziehungen des Iran zu Russland seien umfassend und vielschichtig.
Danke, liebe Svetlana.
Die Panzertruppen.
In Russland ist heute noch arbeitsfrei. Für 33% der israelischen Bevölkerung gibt es keine angemessenen Schutzräume bei Bomben- und Raketenangriffen. Es berichtet Times of Israel.
Wer hat's erfunden?
Die Schweizer.
Die Schweiz verurteilt den Angriff auf den Iran als völkerrechtswidrig. Verteidigungsminister Pfister erklärte sich, die Schweiz würde an ihrer Neutralität festhalten, überprüft Rüstungsexporte sorgfältig, betont die Einhaltung des Gewaltverbots als Grundlage ihrer Außenpolitik. Gewaltverbot, da zitierte Herr Pfister ja den Herrn Daniele Ganser, wird Zeit, sich anzunähern. Saudi-Arabien verschärft seine Warnungen an den Iran. Die Ukraine schickt auf Bitten der USA Abfangdrohnen und Drohnenexperten nach Jordanien, um dort US-Militärstützpunkte zu schützen. Das erklärte Wladimir Selenskyj in einem Interview mit der Zeitung New York Times.
New York, New York, New York!
Die USA baten bereits am Donnerstag um Hilfe.
Give us a credit!
Den Eindruck auf Siegesgewissheit hinterlässt das bei mir nicht. SIPRI berichtet, Deutschland ist jetzt viertgrößter Waffenexporteur. Krieg als Geschäftsmodell. Gut, wenn es das letzte wird. In der Berliner Zeitung formuliert man die Frage NATO-Doppelmoral, warum dürfen USA und Israel präventiv Kriege führen, Russland aber nicht. Es gibt ein Interview mit dem Politikwissenschaftler Giuseppe Romeo. Die Tagesschau berichtet die Ukraine. Das Land würde ob der zerstörten Energieinfrastruktur den Frühling herbeisehen. Hinter den Menschen läge der härteste Winter seit Kriegsbeginn. Die Energieversorgung ist stark beeinträchtigt.
Jetzt fängt das schöne Frühjahr an und alles fängt zu blühen an. Auf grüner Heide und überall.
Lernen mit Schlager Gerhard Neef, lange wirkend in der Konzert- und Gastspieldirektion Karl-Marx-Stadt.
Der marxistisch-leninistische.
Danke, liebe Svetlana, gut daran zu erinnern. Verstört Sie das Töten auch in Ihrem Namen? Es ist Montag. Wo sie stattfinden, können Sie Ihren Arsch, der Ihnen von den kalten Händen des Kapitals langsam, sehr langsam, damit Sie auch etwas davon haben, aufgerissen wird, zu einer Demonstration schleppen. Das rege ich an am 9. März 2026, die kleine Audiodatei Radio Marabu.
Geh doch zu Netto!
Gleich danach, News berichtet, Netto verkauft Cannabis-Samen.
Hier riecht es komisch, das ist weil
wir kiffen.
Und manchmal kommt die Polizei.
Ist stoned die Lösung? In den 90er Jahren agitierte in dieser Sache Stefan Raab. Lernen mit Schlager. Kommunalwahlen Bayern, hohe Wahlbeteiligung in den Städten, Stichwahlen werden nötig. Auch Münchens Oberbürgermeister Reiter, SPD.
Das ist richtig.
Landesweites Ergebnis erst Mittwoch. Bei Landratswahlen für die CSU, die AfD steht oft auf Platz 2. Auffällig Schweinfurt, hier SPD. Lustig Chiemsee, Bayerns kleinste Gemeinde. Hier war nur ein Kandidat auf den Stimmzettel, der amtierende Bürgermeister Krämer, Freie Wähler. Trotzdem bekam er nicht genug Stimmen. Über die Hälfte der Wähler schrieb eigene Namensvorschläge auf den Stimmzettel.
Glockenklang in der Ferne.
Landtagswahl Baden-Württemberg. Es obsiegten die Grünen.
Das ist die entscheidende Botschaft des Tages. Wir sind auf Kurs. Wir haben Deutschland an der Stelle auf Kurs gebracht. Und wir müssen Kurs halten.
Landesvater Nuncem Özdemir.
Mir müsse die Waschlappe zurückbringe.
Auf dem zweiten Rang die CDU. Nach den Grünen 30,2%, 29,7%. Die AfD kommt auf 18,8%. Tja, und dann mit Ach und Krach noch drin die SPD, die ehemalige Arbeiterpartei, mit 5,5%.
Das ist richtig.
Das, wo doch Sigmar Gabriel zum Beispiel die Interessen der deutschen Arbeiter vertritt, im Vorstand von Rheinmetall und in der Atlantikbrücke. Links ist nicht und in die Geschichte geht ein die FDP. Nun interner Streit beim ZDF. Es berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ob des Leaks nach der KI-Affäre ein Personalrat zu dem Hinweisgeber, Zitat, du bist für diejenigen, die uns zerstören wollen, nur ein nützlicher Idiot.
Wer in den sozialen Netzwerken unterwegs
mit
ist.
Mit Wahrheitswillen und Ethik belastet man sich nicht. Alexander Lukaschenko besuchte eine Filiale des weißrussischen McDonalds Mack zum Frauentag. Er sprach mit Personal. Viele arbeiteten früher schon beim amerikanischen McDonald's. Die Qualität der Produkte ist geblieben. Lukaschenko, die Amerikaner wollten gehen, das haben sie getan. Ihr aber seid geblieben, ihr seid Fachleute, ihr könnt das. Dann bestellte er Burger, Pommes und ein Dessert und gab zu Protokoll, ihr müsst wissen, ich bin in so einem Restaurant zum ersten Mal und in meinem Leben war ich vielleicht dreimal in Restaurants, in gewöhnlichen Restaurants, in sowjetischen. Jetzt habe ich doch gleich auf der Speisekarte geschaut, neu im Sortiment, für ungefähr 2,50 Euro der Rodneuburger, dunkles russisches Brot, Fleischkäse und Krautsalat. Das Wetter nähert sich der Politik an, es wird zunehmend unbeständig. Von Westen kommen Wolken, im Bergland auch Sturm und es wird kühler.
Marcello, hast du wieder eine gute Sendung gemacht. Daumen hoch.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.